Thema heißt Warten und da habt ihr es auch schon. Ja, es ist vielleicht kein, das Thema ist vielleicht nicht so sexy, es ist nicht, sieht nicht immer so entspannt aus, das Warten wie auf diesem Bild, aber trotzdem ist Warten natürlich etwas, was unser Leben irgendwie doch bestimmt, zu unseren Alltagserfahrungen gehört, aber vielleicht nicht nur das, auch zu unseren Lebenserfahrungen. Denn eins ist ja klar, also das Thema betrifft jeden. Jeder muss warten, da kommt keiner raus. Wir warten vielleicht im Moment noch auf den Urlaub. Einige sind ja auch schon zurück, die müssen dann jetzt wieder etwas länger warten auf den nächsten Urlaub. Man kann aber schon damit anfangen. Kinder warten auf Weihnachten, auf die Geschenke. Wir alle warten ja jetzt unter den Bedingungen des Klimawandels ganz neu und viel intensiver auf Regen. Ein bisschen ist ja auch davon gekommen. Leute warten auf den Schlaf, auf das erlösende 1:0 beim Fußball. Kennen ja alle, könnte schon längst 3:0 stehen. Du wartest immer noch auf das 1:0. Ich glaube, gestern hat Dortmund ja auch bis zur, ich weiß nicht, 47., 48. Minute warten müssen, aber am Ende ist es ja dann auch gefallen, das 2:0 sogar dann noch gegen Bayern. Wir warten auf eine Antwort, die nicht kommt, auf das Ende des Arbeitstages, auf die Rente, auf das Ende dieser Predigt vielleicht, auf unpünktliche Menschen, auf die Kinder, auf den Ehepartner, auf die Eltern, auf einen Anruf von jemandem, der einen vergessen zu haben scheint. Vielleicht auf ein Visum, endlich auf eine Arbeitserlaubnis. Und man merkt, das ist eine Mischung aus banalen Alltagserfahrungen und echten Lebensthemen, die dieses Thema Warten umspannt. Ich habe ein sehr schönes Buch von meiner Frau geschenkt bekommen, Die Kunst des Wartens, ganz ohne Hintergedanken hat sie mir das geschenkt, mit vielen klugen Texten und auch schönen Fotos, die ich euch jetzt nicht zeigen kann, weil da Urheberrechte bestehen. Ich habe aber einen sehr schönen Satz über das Warten gefunden in diesem Buch. Was macht Warten so anstrengend? Warten ist so anstrengend, weil es eine Kombination ist aus Nichtstun und innerer Bereitschaft. Während innerlich in mir etwas da ist, was nach vorne drängt, bin ich äußerlich zum Nichtstun verdammt. Und das ist anstrengend, das ist ermüdend, das ist auch manchmal demütigend. Deswegen ist Warten ja auch ein Thema von Machtausübung in der Gesellschaft. Jeder kennt das, man muss irgendwo zu einer Behörde und die lassen einen erstmal warten. Früher war das noch krasser. Das kann banal sein, aber auch schlimm. Wir alle haben ja noch vor Augen vor einigen Jahren diese schrecklichen Warteschlangen in Berlin von Menschen, die auf der Flucht waren, die also wirklich draußen tagelang gewartet haben. Warten kann auch Machtausübung sein. Noch ein schöner Satz aus diesem Buch. Der Wartende ist erst hoffnungsvoll, dann unruhig, schließlich zornig, bis er endlich weichgekocht ist und dankbar und demütig jede ihm gnadenvoll eröffnete Botschaft empfängt. Das ist so die Strategie des Hoheitsstaates. Früher sagte man ja auch, wenn man jemand besucht, man macht seine Aufwartung. Und da liegt auch dieser Gedanke drin, ich gehe irgendwo hin und dann warte ich erstmal. Und das Wort warten in alten Texten, auch in manchen Bibelübersetzungen, bedeutet ja auch schlicht dienen oder bedienen. Gibt es heute auch noch im Englischen, der Kellner ist der Waiter. Und im Alten Testament heißt es manchmal, die Priester warten des Altars. Also es hat auch etwas mit Macht zu tun oder damit, wer stärker ist. Deswegen hat es ja auch lange Zeit im Verhältnis der Geschlechter eine wichtige Rolle gespielt. Ich habe jetzt mit meiner Mutter nochmal, als sie im Krankenhaus war, dieses schöne Gedicht gelesen, Die Glocke von Schiller, ist auch was für Leute, die auf vieles warten müssen, weil das relativ lang ist, dieses Gedicht. Aber da wird das auch so dargestellt, der Mann muss hinaus ins stürmische Leben, er muss kämpfen und sich abmühen und die Frau ist zu Hause und wartet. Die Frau wartet. Sie darf sich auch sinnvoll beschäftigen, aber im Wesentlichen wartet sie auf den Mann. Und das hat lange auch das Verhältnis der Geschlechter bestimmt. Zum Glück ist das besser geworden. Und insgesamt kann man sagen, ist es ja auch besser geworden in unserer Gesellschaft mit dem Warten. Wir warten viel weniger auf dem Amt, an der Grenze. Auch am Telefon, in der Leitung müssen wir in der Regel nicht mehr so lange warten. Früher musste man warten auf die nächste Folge der Serie, wenn das dann endlich nächste Woche wieder soweit war, bis dann irgendwie die nächste Folge von Lassie kam oder worauf man da, oder Raumschiff Enterprise oder worauf man da gewartet hat. Jetzt mal für die Leute aus meiner Generation. Heute musst du nicht mehr warten. Heute hast du das auf Netflix. Du kannst das ganze Ding in einem Rutsch hintereinander weggucken, wenn du möchtest. Und dann hoffen, dass auch ganz schnell schon die nächste Staffel da ist. Auch Wartezonen sind ja heute anders gestaltet, es ist etwas portioniert, es gibt zwischendurch so Anzeigetafeln, kennt ihr aus dem Phantasialand. Das ist alles dazu gedacht, dir als Wartendem ein Stück Kontrolle wiederzugeben, damit du dich nicht so ganz machtlos fühlst. Patienten sollen auch nicht mehr warten. Habe ich jetzt auch noch mal gelesen von Didi Hallervorden, der gesagt hat, gut, der Mann ist ja auch schon, der hat das auch vor längerer Zeit gesagt, dass manche könnten quasi in der Zeit, wo sie beim Arzt sitzen und warten, auch selber Medizin studiert haben. Das hat sich auch etwas verbessert und soll sich auch noch weiter verbessern. Da werden extra Agenturen dafür gegründet, um das Warten aus unserem Leben herauszuholen. Und im Großen und Ganzen schätzen wir das auch, obwohl es natürlich auch andere Seiten hat. Ja, weil die Bibel ein Buch ist, das unser Leben umfasst und umspannt, handelt die Bibel natürlich auch ganz erheblich vom Warten. Man könnte sagen, die Bibel ist auch ein Wartebuch, weil in der Bibel auch ständig gewartet wird. Es fängt an vielleicht bei Noah, der 7 Tage wartet, nachdem er den Raben ausgesendet hat, bis er die Taube aussendet. Er wartet darauf, dass sich das Wasser der Flut hinreichend verzieht, dass die Menschen wieder aus der Arche herauskommen. Und dann wartet er noch einmal 7 Tage. Warten auf Gottes Zeit. Jakob wartet im Alten Testament auf seine geliebte Rahel. Und es heißt so schön poetisch, während er diese 7 Jahre warten musste, bis er sie endlich zur Frau nehmen konnte, da wurden ihm diese 7 Jahre wie einzelne Tage. Es ging für ihn ganz schnell rum. Warum? Er hatte am Tiefpunkt seines Lebens diesen Gott entdeckt, dieser Himmelsleiter, der ihm gezeigt hatte, du kannst, wenn du mit mir in Verbindung stehst, in meinem Segen leben. Und in diesem Strom des Segens konnte Jakob warten und diese 7 Jahre wurden ihm nicht lang. Saul ist im Alten Testament der König von Israel, der nicht warten kann. Beim ersten Mal bei seiner Salbung wartet er noch auf den Propheten, wie ihm gesagt worden war, 7 Tage. Das ist immer diese heilige Zahl 7, die da eine Rolle spielt. Aber dann im entscheidenden Moment, beim zweiten Mal, wartet er nicht. Und dieses Nicht-Warten-Können ist der innere Beweis dafür, dass er nicht der Mann ist, den Gott auf dem Thron seines Volkes sehen möchte. Ein König, der nicht warten kann. Der Prophet Habakuk tritt in Habakuk 2 auf seine Warte, auf so einen Turm, und er wird da Warte genannt. Warten darauf, dass Gott antwortet. Und dann wartet der Überrest, die treuen Leute in Israel, warten darauf, dass endlich der Messias zu ihnen kommt. Und als Jesus dann kommt, nach diesen vielen 100 Jahren, gibt es noch wenige Menschen, die tatsächlich warten. Dazu gehören Simeon und Hanna, diese alten Leute. Und es heißt dann so schön über Hanna, als sie Jesus dann gesehen hat, dass sie mit ihm redete in Jerusalem zu allen, die auf das Heil warteten. Menschen, die warten. Ganz beeindruckend ist, dass dann am Schluss des Lebens von Jesus, als Jesus tot am Kreuz hängt und nichts mehr zu machen ist und alle verzweifelt sind, da gibt es diesen Mann, Josef von Arimathea, der in dieser Situation derjenige wird, der jetzt seinen Einsatz hat. Er hat so lange abgewartet, er hat so lange gar nichts gemacht, sich nicht aus der Deckung getraut. Und jetzt weiß er, jetzt ist mein Moment da, mich darum zu kümmern, dass dieser Jesus vernünftig begraben wird. Und es heißt dann so schön über Josef von Arimathea, als er vorgestellt wird, dass er ein Ratsherr war, der auf das Reich Gottes wartete. In diesem Moment der totalen Verzweiflung, wo es nichts mehr zu hoffen gab, gibt es diesen einen Mann, in dem dieses Warten noch wach ist. Warten spielt natürlich auch in allem, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat, eine sehr große Rolle. Wir kommen gleich noch darauf zu sprechen. Vielleicht besonders berühmt diese Geschichte von den 10 Brautjungfrauen, die auf den Bräutigam warten und beim Warten alle einschlafen. Sie werden schläfrig und schlafen ein. Und warten wird damit insgesamt zu einer ganz tiefen christlichen Haltung. Wir haben ja gerade gemeinsam hier an diesem Tisch das Abendmahl gefeiert und das ist auch in vielfacher Hinsicht verbunden mit dem Thema Warten. Wir haben es ja auch gehört, wir feiern dieses Mahl, bis er kommt. Dieses Mahl drückt die ganze christliche Hoffnung darauf aus, dass Gott diese Welt einmal verwandeln wird. Und bis zu diesem Moment feiern wir dieses Mahl. Das ist die äußere Seite. Die innere Seite ist, dass Jesus gesagt hat, als er das mit seinen Jüngern feierte, ich habe mich mit Sehnsucht gesehnt, dieses Mahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Jesus ist an diesem Tisch und wartet sehnsüchtig auf dich und auf mich. Und dann ist es so interessant, dass es ganz am Ende des 11. Kapitels des Korintherbriefes, wo Paulus über dieses Abendmahl so viel schreibt, als Fazit nach allem anderen heißt, an die Gemeinde in Korinth, deshalb wartet aufeinander. Es ist ein Gemeinschaftsmahl, bei dem wir lernen können, aufeinander zu achten, aufeinander zu warten. Ja, das Warten wird produktiv, als Paulus in Athen wartet auf seine Kameraden und sich dann anfängt zu ärgern über die ganzen Altäre, die da stehen und ihm das die Chance gibt, tatsächlich das Evangelium in einem ganz neuen kulturellen Umfeld zu verkündigen. Und ein letzter schöner Gedanke, die Bibel sagt uns auch, dass die gesamte Schöpfung wartet. Schon im Alten Testament ist das ein Thema, in Jesaja 41 und 42, die Inseln warten auf dich. Es ist eine kosmische Ausrichtung, ein kosmisches Warten dieser Schöpfung auf ihren Schöpfer. Und im Römerbrief im Kapitel 8 wird das auf uns angewendet, das sehnsüchtige Warten der Schöpfung hart auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Diese ganze Schöpfung wartet auf diesen Moment, wo die Welt verwandelt wird. Aber wir dürfen auch wissen, wenn wir morgen aus dem Haus gehen, da gibt es ein kosmisches Warten, ein Warten in der Schöpfung darauf, dass sich das offenbart, was du bist in Gottes Augen, seine geliebte Tochter, sein geliebter Sohn. Ja, und wenn wir das alles so hören, dann merken wir, Warten ist vielleicht nicht nur Zwang, sondern tatsächlich vielleicht auch eine hohe Kunst, etwas, was man auch immer wieder entdecken kann, dann, wenn man mal warten muss, auch im Alltag. Es kann vielleicht auch ein willkommener Aufschub sein, eine produktive Pause, Freiraum, Befreiung von Machbarkeit und Planbarkeit, Ausstieg aus einer permanent zweckorientierten Beschäftigung. Diese Gesellschaft will uns das abgewöhnen, deswegen hat man uns jetzt auch mit solchen Geräten ausgestattet, damit jede Pause, die in deinem Leben entsteht, sofort gefüllt werden kann mit Unterhaltung, mit Konsum, mit einer Art von Kommunikation, über deren Wert man sich manchmal unterhalten kann. Früher hast du am Bahnhof einfach gesessen und gewartet, so wie man das hier sieht. Heute wird dafür gesorgt, dass du auch in dieser Zeit ein nützlicher Konsument sein kannst, einkaufen kannst, Werbung entgegennehmen kannst. Und doch bleibt Warten etwas, was für unser Leben wichtig ist. Als ich meine Frau kennenlernte, da hing in ihrem Studentenzimmer ein Plakat mit einem Zitat von Dietrich Bonhoeffer: Jedes Warten in der Natur, im Menschen, in der Liebe muss, jedes Werden in der Natur, im Menschen, in der Liebe muss abwarten, geduldig sein, bis seine Zeit zum Blühen kommt. Es gab früher auch ein anderes Wort dafür, das heute weitgehend verschwunden ist aus unserer Sprache, das Wort harren. Ihr findet es vielleicht noch in euren älteren Bibelübersetzungen. Und dieses Wort harren, das bringt besonders diese Art von Warten zum Ausdruck, wo innerlich in dir etwas passiert. Ich habe im Duden die Erklärung gefunden, mit bestimmter innerer Erwartung über eine gewisse Zeit hin auf ein Ereignis oder auf eine Person warten. Das bedeutet harren. Geht uns vielleicht nicht nur dieses Wort, sondern auch diese Sache mehr und mehr verloren. Trotzdem, das steht auch hier in diesem Buch, Warten macht meistens keinen Spaß. So viel Positives man darüber sagen kann. Also hier wird das so zusammengefasst, Warten ist meistens nur in der Theorie schön. Und deswegen gibt es ja auch so viele schöne Sprüche über das Warten. Hoffen und Harren hält manchen zum Narren. Oder jemand anders sagte mir jetzt noch, die Hälfte seines Lebens wartet der Mensch vergebens oder auch der Soldat. Ich weiß nicht genau, wo das herkommt. Und andererseits gibt es ja auch diesen schönen Spruch, wenn es dann doch mal anders gelaufen ist, dann sagen wir ja, das Warten hat sich gelohnt. Und wie können wir so warten, dass wir das vielleicht am Ende sagen können, das Warten hat sich gelohnt. Darüber möchte ich jetzt ein bisschen mit euch nachdenken und ich möchte beginnen mit dem falschen Warten. Denn Warten ist nicht immer richtig. Im Alten Testament wird die Geschichte erzählt von 4 Männern, die sich in einer belagerten Stadt befinden, die Stadt Samaria, das steht in 2. Könige 6 und 7. Die Stadt ist von Feinden komplett umzingelt, von einer Übermacht und man kann in dieser Stadt nichts mehr tun, als auf den Tod warten. Und in diesem Warten geschehen schreckliche, grausame Dinge. Und diese 4 Männer sind Aussätzige, sie müssen sich deshalb so im Torbereich der Stadt aufhalten und sie sagen sich irgendwann, wenn wir jetzt noch länger hier bleiben, dann werden wir einfach tot sein morgen. Wenn wir zu den Feinden rübergehen, sieht es ja vielleicht auch so aus, vielleicht bringen die uns dann um, dann geht es wenigstens schneller, aber wer weiß, wir machen uns einfach auf den Weg. Und als sie dann hinkommen in dieses feindliche Lager, stellen sie fest, dass das alles nur eine riesige Kulisse ist. Die Feinde sind schon längst geflohen durch ein göttliches Wunder. Aber das Lager ist stehen geblieben und in der Stadt hat es einfach noch niemand gemerkt. Man weiß nicht, wie lange. Ein großartiges Bild für das, was uns die Bibel sagt über diese Welt, in der der Teufel herrscht als ein besiegter Feind. Wie viel besiegte Feindschaft hält Menschen im falschen Warten? Und jetzt schlagen sich diese 4 Männer natürlich den Bauch voll und bereichern sich an den ganzen Schätzen, verbuddeln die irgendwo, wo es keiner finden wird. Und dann kommt etwas ganz Wichtiges. Dann sagen sie plötzlich zueinander, dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Schweigen wir aber und warten, bis der Morgen hell wird, so wird uns Schuld treffen. Sie verstehen, dass sie nicht länger warten dürfen, bis sie diese Nachricht verbreiten in der Stadt. Und dazu sind ja die Christen bis heute berufen, diese Nachricht zu verbreiten, dass die Befreiung durch die Gegenwart und die Macht Gottes für jeden Menschen, egal wie schwierig die Situation ist, verfügbar ist. Warten wir aber, bis der Morgen hell wird, so wird uns Schuld treffen. Das Neue Testament sagt das in einer ganz allgemeinen Form im Jakobusbrief so, wer nun weiß, etwas Gutes zu tun und tut es nicht, der verfehlt das Ziel seines Lebens. Wo ist das, was Gott mir schon längst gezeigt hat, was für mich das Richtige ist? Und was bringt mich dazu, abzuwarten und es nicht zu tun? Eins muss ich ja wissen, wenn Gott zu mir geredet hat, in welcher Form auch immer, und ich weiß, das ist jetzt das Richtige, was ich tun sollte, es kann etwas ganz Kleines oder etwas ganz Großes sein, dann kann ich nicht damit rechnen, dass Gott nochmal zu mir spricht, bevor ich das nicht getan habe. Und deswegen ist es so ein wichtiger Impuls, aus dem falschen Warten aufzubrechen. Und es gibt ja, wie wir wissen, so viele Ausreden, warum man das dann doch nicht tut. Der Jesus hat davon auch erzählt in den Geschichten, da gibt es ja diese Einladung zu dem Fest und die Leute wollen nicht kommen, reden sich alle raus. Der eine hat gerade Ochsen gekauft, der andere 5 Joch, der andere hat einen Acker gekauft, der dritte ist der Schlimmste, der sagt, ich habe ein Weib genommen und kann nicht kommen. Also es gibt so viele Ausreden, auch diese Geschichte vom barmherzigen Samariter macht das ja deutlich, warum man das nicht tut, von dem man eigentlich weiß, dass es richtig ist. Ich habe keine Zeit, ich kann das nicht, ich bin nicht dafür zuständig, ich will mich nicht übers Ohr hauen lassen, wenn ich da jetzt helfe, in Wirklichkeit werde ich da veräppelt. Das bringt doch sowieso nichts. Aber Gott redet zu mir Und er redet nicht weiter, wenn ich das nicht tue, was er mir bereits gesagt hat. Und deswegen ist es gut, wenn wir uns Mut machen dazu. Wenn wir nicht alleine bleiben mit diesem Warten, das ist das Gemeine. Wenn du dich alleine fühlst in dieser Situation, dann wird es dir immer schwerer werden, diesen Schritt zu tun. Ich kenne das schon aus meinem Alltag. Selbst wenn es etwas ganz Banales ist bei der Arbeit, was an sich gar nicht schlimm ist, wenn ich das einmal für einen Tag verschoben habe, dann fällt es mir schon am nächsten Tag noch schwerer, das zu machen. Und manchmal hilft nur die Gemeinschaft aus solchen Situationen hinaus. Im Alltag, aber auch in den existenziellen Situationen unseres Lebens. Und dann gilt es immer wieder neu zu entdecken, dass es heute und jetzt ist, wo uns Gottes Möglichkeiten zur Verfügung stehen, um das zu tun, worauf wir solange andere haben warten lassen. In Hebräer 3 und 4 im Neuen Testament greift der Autor des Hebräerbriefs ein ganz altes Wort raus, das schon eine Rolle gespielt hat bei der Wüstenwanderung des Volkes Israels. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Und David hat das in einem Psalm gebracht, diesen Satz. Und der Hebräerbrief sagt, nach so langer Zeit, jetzt, heute ist dieser Tag, wo mein Herz sich öffnen kann für das, worauf Gott schon so lange wartet. Und im 2. Korintherbrief, in 2. Korinther 6, Vers 2, wird das mit diesen Worten ausgedrückt. Heute ist der Tag des Heils. Und es sind im Grunde genau die gleichen Worte, die damals diese vier Männer in dieser belagerten Stadt zueinander gesagt haben. Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Wir dürfen das falsche Warten beenden, weil wir wissen, Gott handelt und möchte mit uns handeln. Und deswegen ist christliches Warten in der Regel tätiges Warten. Es ist kein Warten, in dem man nicht beschäftigt ist, sondern ein Warten, in dem man etwas tun kann. Und davon hat der Herr Jesus ganz ausführlich seine Jünger versucht zu überzeugen, mit vielen Beispielgeschichten, die er in immer neuen Varianten erzählt hat. Einmal hat er seinen Jüngern erzählt, das wird im Lukas-Evangelium in Kapitel 19 berichtet, als er mit ihnen auf dem Weg war nach Jerusalem. Sie waren ganz kurz davor, in diese Stadt zu kommen. Und seine gesamte Umgebung, seine Jünger, hatten jetzt die Erwartung, jetzt geht es los. Jetzt übernimmt Jesus in dieser Stadt das Kommando. Er wird die ganze Heuchelei wegwischen. Und er wird endlich der Messias sein, auf den wir schon so lange warten. Und Jesus wusste, sie würden noch lange darauf warten müssen. Und deswegen erzählt er ihnen diese Geschichte in Lukas 19, Vers 11. Da heißt es, während sie aber dies hörten, fügte er noch ein Gleichnis hinzu, weil er nahe bei Jerusalem war und sie meinten, dass das Reich Gottes sogleich erscheinen sollte. Er sprach nun, ein hochgeborener Mann zog in ein fernes Land, um ein Reich für sich zu empfangen und wiederzukommen. Er berief aber 10 seiner Knechte und gab ihnen 10 Pfunde und sprach zu ihnen, handelt, bis ich wiederkomme. Handelt, bis ich wiederkomme. Das ist das christliche Warten. Und der Jesus hat an einer anderen Stelle in Lukas 12 gesagt, der Herr, der so wiederkommt und feststellt, seine Leute sind bei der Arbeit, sie warten auf ihn, aber sie sind tätig, der wird sagen, setzt euch an den Tisch, jetzt möchte ich euch bedienen. Und dazu lädt uns Jesus jedes Mal schon symbolisch ein, wenn wir hier an diesem Tisch sind. Und das ist seine ganze Hoffnung und seine ganze Erwartung, dass wir so leben. Deswegen ist es großartig, dass hier in dieser Gemeinde so viel passiert, dass immer Neues unterwegs ist. Es ist gut, dass sich Leute immer was Neues einfallen lassen. Es ist nicht schlimm, wenn wir auch mal was anfangen und dann hören wir irgendwann wieder damit auf. Es ist wichtig, dass wir unterwegs sind und dass wir auf die Impulse, die Gott uns gibt, reagieren. Und dazu gehört natürlich ganz besonders das Beten. Beten ist nicht Nichtstun, Beten ist christliches Handeln. Luther hat gesagt, Beten ist das Handwerk des Christen. Man muss es wie ein Handwerk betreiben und auch erlernen. Und das ist das, worüber Gott sich freut. Und ein letzter Gedanke dazu, weil es ja immer diese Oberausrede gibt, auch im Frommen, das bringt doch alles sowieso nichts. Das ist doch egal, was ich da mache. Die gehen doch eh verloren. ob ich denen jetzt noch vorher ein Stück Brot gebe oder nicht, ob ich da noch diakonisch tätig bin. Die Welt geht doch sowieso vor die Hunde. Der ganze Klimaschutz, was soll das? Die Elemente sollen im Brande vergehen, steht in der Bibel. Warum soll ich mich jetzt noch dafür engagieren? Die Bibel und Jesus hat das immer ganz anders gesehen. Er hat gesagt, als die Pharisäer die heilige Ruhe ausrufen wollten, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Und wir dürfen viel erwarten, wenn wir in seinem Namen handeln, weil es immer passiert im Hinblick auf das, was Gott einmal grundsätzlich mit dieser Welt tun wird. Und deswegen ist christliches Handeln nie umsonst. Und Jesus hat das ja so auf die Spitze getrieben mit dieser Aussage, wenn du ein Glas Wasser rüberreichst, dann hast du schon etwas Relevantes getan, wenn das in meinem Namen und aus dieser Haltung heraus geschieht. Tätiges Warten. Ja, wir müssen aber auch noch auf das stille Warten blicken, denn das gibt es natürlich auch. Es gibt einfach auch Situationen, und ich glaube, jeder kennt das, wo man tatsächlich spürt, ich kann hier irgendwie nichts machen. Ich kann vielleicht andere Dinge tun, aber an dem Punkt, auf den ich so warte, an dem kann ich jetzt nichts weiter machen. Ich kann nicht noch ein Gespräch führen. Ich kann nicht noch mal anrufen. Ich bin irgendwie zur Untätigkeit verdammt. Und dann ist dieser Moment, wo Gott uns einlädt, still mit ihm und auf ihn zu warten. Im Alten Testament bringt der Prophet Jesaja das im Kapitel 8 auf diese Formel, die stillen Wasser von Siloa. In Jerusalem gab es so eine unterirdische Quelle, die aus den Bergen wurde das reingeleitet in die Stadt, und das war die Wasserversorgung der Stadt. Und einmal, als Jesaja mit dem König von Israel über dieses stille Warten gesprochen hatte und gespürt hat, der schafft das nicht, der wird jetzt irgendwas Falsches tun, der wird jetzt sich mit den falschen Leuten verbünden, da hat er das so auf diese Formel gebracht, ihr habt das stille Wasser von Siloa beachtet. Aber es gibt in diesem stillen Warten eine Quelle, die Gott uns zeigen möchte. Ich weiß nicht, worauf du wartest im Moment, wo der Moment ist, wo der Punkt in deinem Leben ist, wo du weißt, ich muss und kann hier nur still warten. Und es ist so wichtig, uns das immer wieder von Gott sagen zu lassen, dass er in diesem Warten und bei diesem Warten gegenwärtig sein will und uns den richtigen Moment zeigen wird durch seinen Geist, in dem wir auch wieder handeln können. Und deswegen ist diese Art von Warten immer so ein Seelenwarten. Da passiert was in mir. Wenn ihr die Psalmen lest und man nach diesen Worten sucht, warten oder harren, dann findet ihr da ganz oft die Seele. Harre meine Seele, harre des Herrn. Da passiert was in mir. Das ist das Seelenwarten. Und im Jakobusbrief in Kapitel 5 sagt Jakobus zu den Gläubigen, der Landwirt muss, wenn er die Frucht sehen will, warten können. Und er muss warten, sagt er dann, bis der Frühregen und der Spätregen gekommen ist. Und das bedeutet die Fähigkeit, Dinge reifen zu lassen, die Geduld zu haben darauf, dass Dinge sich entwickeln können und zu erkennen, was ist Gottes richtige Zeit für mein Leben und für das Leben anderer Menschen, mit denen und für die ich warte. Ja, und dann habe ich noch einen Gedanken zum Schluss. Hier in diesem Buch wird auch einmal davon geredet, ob das auch Machtausübung ist der Kirche, wenn sie die Menschen warten lässt. Auf das Heil, ne, auf das Ende, ne, halte durch, ne, irgendwann im Himmel kommt die Belohnung. Ist das auch Machtausübung, wenn man Leute so warten lässt, auch im religiösen Bereich? Und als ich darüber nachgedacht habe, ist mir das nochmal so ganz wichtig geworden, zu sehen, dass mir in der Bibel ein Gott gezeigt wird, der nicht in erster Linie warten lässt, sondern dass das ein Gott ist, der selber wartet. Gott wartet. Und darin liegt die Demut Gottes begründet. In der Tat hat das was mit Macht vielleicht zu tun, aber wenn es was damit zu tun hat, dann zeigt Gott seine Demut darin, dass er wartet. In seinem Respekt für unsere Freiheit, für unsere Entscheidung. Schon im Alten Testament heißt es in Sprüche 8, die Weisheit Gottes steht auf dem Platz und ruft und sie wartet darauf, dass jemand zuhört. Gottes Botschaft, sein konstanter Strom an Einsicht, sein Wort sind für uns da. Er wartet darauf, dass wir antworten. Worauf warte ich da eigentlich noch? In der Offenbarung, ganz am Ende der Bibel, mitten im Ablauf von 1000 Gerichten und Katastrophen, gibt es so einen bemerkenswerten Moment, wo im Himmel für eine halbe Stunde geschwiegen wird. Gott wartet. Und ich denke, so wartet Gott jeden Tag. In jedem neuen Tag gibt es vielleicht diese Frage, macht Gott heute Schluss mit dieser Welt? Greift er heute endlich durch? Wird heute das große Gericht Gottes kommen? Und es ist quasi an jedem Tag so, dass Gott sagt, ich möchte noch einen Tag warten. Und der Vater, sagt Jesus, hat diesen Tag in seine eigene Gewalt gestellt. Gott wartet. Und das hat damit zu tun, dass Lieben immer warten bedeutet. Wer liebt, der wartet. Und Gott ist diese Liebe und deswegen wartet er auf uns. Und an keinem anderen Punkt kann man das vielleicht so schön sehen, wie bei diesem Vater, der auf den verlorenen Sohn wartet und der an dem Tag, wo der Sohn zurückkommt, mit offenen Armen dasteht. Wir denken manchmal, dass Gott verzieht, wie das in den alten Übersetzungen heißt, dass er das hinauszögert, dass er uns warten lässt. Aber dieses Verziehen Gottes ist sein Warten auf das, was er uns ermöglichen möchte. Die Langmut Gottes wartete, heißt es in 1. Petrus 3, schon in der Zeit Noahs. Und bis heute ist dieser Gott da, der auf uns mit seiner Güte und mit seiner Bereitschaft, unser Leben zu verwandeln, wartet. Ich lade euch ein, dass wir jetzt noch aufstehen und miteinander beten. Und ich möchte euch einladen, das nicht als eine Pflichtübung oder ein Ritual anzusehen, dieses Gebet. Vielleicht ist jemand hier, der weiß, ich warte schon so lange. Ich höre mir das schon so lange an, dass ich zu Jesus kommen kann, dass ich mein Leben Gott in die Arme werfen kann. Ich warte schon so lange. Ich weiß gar nicht, warum ich noch länger warte. Dann lass heute diesen Tag sein, an dem du das änderst. Mit diesem Gott ist eine persönliche Beziehung möglich. Entdecke das für dich. Vielleicht gibt es etwas anderes, worauf du schon lange und intensiv wartest. Dann nimm das jetzt mit in dieses Gebet. Mach daraus einen Entschluss. Auch nachher sind noch Leute hier, die mit dir beten können, mit denen du das gemeinsam besprechen kannst. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du auf uns wartest. Ich danke dir dafür, dass du auch jetzt wartest, auch jetzt in dieser Gebetszeit, auf jeden Einzelnen, der diesen Schritt zu dir tun möchte. Und ich möchte dich darum bitten, dass du es heute durch deinen Geist ermöglichst, dass sich das aktualisiert, dass dieser Tag heute da ist, wo die entscheidende Veränderung passiert. Ich danke dir dafür, dass du weißt, worauf wir warten, was für uns schwierig ist. Und ich danke dir, dass du durch deinen Geist uns zeigen kannst, was richtig ist, wo wir handeln müssen, wo wir still warten müssen und wo du schon so lange darauf wartest, dass wir das Richtige tun. Danke, dass du für uns am Kreuz gestorben bist und dass du uns immer wieder neu, jeden Sonntag hier, aber auch jeden Tag in unserem Leben, immer dann, wenn wir dich suchen, schon erwartest. Amen.